Guten Tag. Überraschenderweise bin ich doch hier. Ich muss ja leider eine Reise absagen. Der Herr Irbeller hat mich ja letzte Woche vertreten. Allerdings ist er nur ungefähr halb so weit gekommen, wie er sollte. Bevor ich aber weitermache, habe ich hier noch die Übungsblätter. Und nächste Woche ist ja Feiertag. Und jetzt ist das Problem, wie man die Blätter abgibt. Ja, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, dass Sie es in der nächsten Freitag abgeben, in der Vorlesung. Dass Sie es vorher abgeben, bei den Tutoren direkt in Ihrem Raum, im Büro. Wir würden auch noch den Montag akzeptieren. Ja, aber bitte nicht viel später, weil wenn Sie es noch später abgeben, dann hätten wir keinen Übungsblatt zum Besprechen. Das steht auf unserer Homepage. Das ist zweites Bauteil. Viertes Bauteil, zweites Obergeschoss, Raum 400 irgendwas. So, also, letztes Mal ging es ja um Induktion, das heißt um zeitabhängige Ereignisse. Und Sie hatten dann, hoffe ich doch zumindest mal, gelernt, dass es sowas wie eine Induktionsspannung geben kann, wenn man zeitlich variable Magnetfelder hat, die durch eine Leiterschleife hindurchgreifen oder wenn man entsprechend die Fläche zeitlich variiert, sodass der magnetische Fluss sich letztendlich ändert. Und wir hatten eben Sie haben dieses einfache Beispiel gehabt, Sie haben hier eine Leiterschleife, an der Sie so ein Galvanometer haben, wo Sie also einen Stromstoß messen können und immer wenn es an Strom fließt, muss auch irgendwo eine Spannung vorhanden sein. Und wenn Sie jetzt eben einen Magneten in die Nähe dieser Leiterschleife bringen, dann gibt es einen Induktionsstoß. Wenn dann der Magnet sich innerhalb der Leiterschleife befindet, dann hört diese Induktion wieder auf. Und wenn Sie zwei Schleifen haben, dann wird dieser Induktionsstoß doppelt so groß sein. Man kann aber auch eine Leiterschleife nehmen und kann ein Magnetfeld heranbringen, das nicht durch einen Permanentmagneten erzeugt wird, sondern durch einen Elektromagneten, das heißt eine Spule, in der ein Strom fließt und dann ergeben sich genau die gleichen Phänomene. Und Sie können auch eine Leiterschleife haben, in der Sie eine Spule einbringen, in der zunächst kein Strom fließt. Und wenn Sie dann den Strom einschalten, fließt natürlich Strom durch die Schleife, es gibt ein Magnetfeld und damit auch wieder einen Induktionsstoß. So, das heißt, es gibt noch eins. Genau, wenn Sie also ein Magnetfeld haben, einfacherweise erstmal ein homogenes Magnetfeld und dieses Magnetfeld durchdringt die Schleife in einem rechten Winkel und wenn Sie dann diese Schleife aus dem Magnetfeld herausdrehen, dann bleibt das Magnetfeld konstant, aber trotzdem beobachten Sie einen Induktionsstoß, weil sich entsprechend die Fläche ändert und damit der magnetische Fluss, Magnetfeld mal Fläche oder vornehmer ausgedrückt Integral BdA. So, dann wurde eben der magnetische Fluss eingeführt, der vom Prinzip äquivalent definiert ist zum elektrischen Fluss. Und wir hatten ja gesehen, dass bei der elektrischen Feldern entsprechend dieses gaußsche Gesetz herauskommt, dass das Integral EdA so viel ist wie die eingeschlossene Ladung für jede geschlossene Oberfläche. Und so ein Gesetz kann man, wie gesagt, auch finden für Magnetfelder. Und da kommt eben raus, dass der Fluss durch eine geschlossene Oberfläche für Magnetfelder immer null ist. Und das hat eben zur Folge oder die Aussage dieses Gesetzes ist, es gibt keine magnetischen Ladungen. So. Und das Induktionsgesetz ist jetzt eben, dass sich eine Spannung aufbaut, wenn der magnetische Fluss sich ändert. Ja? Und der kann sich eben ändern, indem sich entweder das Magnetfeld und oder die Fläche ändert, durch die das Magnetfeld hindurchgeht. Und das heißt, die zeitliche Änderung des magnetischen Flusses ist diese Induktionsspannung. Wichtig bei dem Induktionsgesetz ist, dass das Integral EDR, das geschlossene Integral EDR, nicht mehr 0 ist, wie beim elektrostatischen Fall. Da hatten wir ja, wir hatten nur Ladungsverteilungen mit elektrischen Feldern. Und wenn wir dann das Integral gebildet haben, EDR, auf einem geschlossenen Weg, das heißt, wir sind wieder zum gleichen Punkt zurückgekehrt, dann war das Integral immer 0. Das heißt, wir müssen also bei diesen statischen elektrischen Feldern keine Arbeit leisten, um die Ladung zu verschieben. Das ist bei Magnetfeldern entsprechend anders. Das Integral BDS oder BDR ist entsprechend, kommt das auch hoffentlich nochmal? Kam das schon bei Herrn Ibeller? Ah, da ist es. Nee, okay, auf jeden Fall sage ich es gleich nochmal. Also, das Integral BDS entlang eines geschlossenen Weges ist immer μ0 mal i. Ja, das heißt, es ist dann äquivalent zu diesem Gaußschen Gesetz. Wir bekommen hier im Endeffekt, dass die Quellen des Magnetfeldes die elektrischen Ströme sind. Und wenn wir keinen Strom einschließen, ist das Integral natürlich 0 und i ist eben der von dem geschlossenen Weg eingeschlossene Strom. So, okay. Ich glaube, der Herr Ibeller ist gekommen bis so in die Richtung. Ich habe ihn leider nicht mehr gesehen, ja. Ich habe es nur vom Hörensagen mitbekommen. Ja? Das auch? Nein? Okay. Also Sie haben das letzte Mal ja Induktivitäten kennengelernt. Oh, okay. Alles klar. Das war das Letzte. Also dann mache ich gerade nochmal hier Induktivität. Genau. Genau, man kann eine Größe L definieren, die man Induktivität nennt. Und wenn ich jetzt ein Magnetfeld ändere, indem ich den Strom verändere, das heißt, ich habe ein dI nach dt, was nicht 0 ist, dann bekomme ich entsprechend die induzierte Spannung. Und die Proportionalitätskonstante ist eben die Induktivität. Und je größer diese Induktivität ist, desto mehr versucht sich das System der Stromänderung oder der Flussänderung zu widersetzen. Desto größer wird die induzierte Spannung sein. Und man kann jetzt eben für verschiedene Leiterkonfigurationen mit entsprechenden Magnetfeldern die Induktivität bestimmen. Also zum Beispiel hier haben wir einen einfachen Fall von einer Kreisleiterschleife. Das Feld sieht so aus, das ist vom Prinzip dann ein Dipolfeld. Und das Feld kann man ausrechnen, ja. Das sieht eben so aus, Magnetfeld. I durch 2R im Wesentlichen. Und daraus kann man den Fluss ausrechnen unter der Annahme, dass das ungefähr homogen ist innerhalb der Leiterschleife. Dann ist es einfach die Fläche mal das Magnetfeld. Die Fläche ist ja gerade die Kreisfläche, Pi r Quadrat. Und dann bekommt man eben den Fluss heraus. Und die induzierte Spannung, wissen wir, ist d phi nach dt. Und dann müssen wir einfach das von eben, das phi aus, ableiten nach der Zeit. Und die einzige Größe, die nach der Zeit abzuleiten ist, ist der Strom. Und dann ist klar, dass wenn man dann diesen Vergleich macht, dass das hier vorne die Induktivität sein muss, die man dann hier relativ einfach ausrechnen konnte. So, das heißt, je größer der Radius von der Leiterschleife ist, desto mehr wehrt sich diese Leiterschleife gegen eine Flussänderung. Und wenn man dann mal so Werte einsetzt hier, wir haben also einen Radius von 10 cm, dann kommt da also was wie 2 mal 10 minus 7 Henry raus, ja? Das große R, das ist der Radius von der Leiterschleife. Okay. Ja. Ja, könnte man auch schreiben. Das Problem ist halt, es gibt in der Physik so viele Größen, dass man nicht alle Buchstaben, wenn man nur einen Buchstaben verwenden möchte, dann reichen die griechischen Buchstaben und die lateinischen Buchstaben eh nicht aus. Ja? Das heißt, es gibt viele Größen, die, dass Buchstaben teilweise 5- bis 10-fach belegt sind. Ja? Das sollte immer aus dem Kontext heraus klar sein. Spätestens wenn man sich Dimensionen anschaut, kann man gucken, ob es denn die richtige Dimension war oder die richtige Größe war. So, okay. Das Gleiche kann man jetzt natürlich auch machen für eine lange Schleife. Da hatten wir das Magnetfeld ja schon mal ausgerechnet gehabt. Das war einfach die Anzahl der Windungen mal der Strom geteilt durch die Länge dieser Spule. Und der Fluss ist entsprechend der Querschnitt der Schleife A mal das Magnetfeld mal die Anzahl der Windungen. Und dann bekommen wir entsprechend den Fluss heraus. Und den müssen wir jetzt zeitlich ableiten und machen wieder einen Vergleich der Koeffizienten. Und dann sehen wir also, da steht einfach das dI nach dt hier drin. Und das heißt, das hier muss die Induktivität sein. Ja, und wenn man jetzt hier mal die Werte einsetzt, das waren dann 0, also 1 Quadratzentimeter, das sind 100 Quadratzentimeter, ist die Fläche. Wir haben 500 Windungen und 1 Meter Länge, dann kriegen wir eine Induktivität von 3 Millihenry. Und später werden uns also diese Henrys noch beschäftigen, spätestens nächste Woche, vielleicht sogar, ja morgen vielleicht schon. Und zusammen mit den Kapazitäten geht es dann nämlich um Schwingkreise. Und da wird man sehen, dass es eine ganze Reihe interessanter Phänomene dann gibt, wie sich diese Bauteile wirklich verhalten, zeitabhängig. So, jetzt wissen wir so ungefähr, was eine Induktivität ist. Wir haben gesehen, wie wir für einfache Geometrien Induktivitäten ausrechnen können. Das geht natürlich nicht immer. Bei komplexen Geometrien kann man das teilweise dann wirklich nur abschätzen oder nähern oder dann auch numerisch rechnen. Und jetzt die Frage, was passiert, wenn ich zwei Leiterschleifen habe, die miteinander in Wechselwirkung treten? Also wir haben hier einmal die eine Leiterschleife und hier die zweite. Und wir sagen, in der Leiterschleife 1 fließt ein Strom I1. So, und erzeugt entsprechend ein Magnetfeld B1. Und wenn ich jetzt den Strom in der Leiterschleife 1 ändere und damit das Magnetfeld B1, dann wird natürlich der Fluss sich durch die Leiterschleife 2 auch ändern, klar. Und der Fluss durch die Leiterschleife 2 ist nun die Fläche der Leiterschleife 2 mal das Magnetfeld der Spule 1, ja, am Ort der Leiterschleife 2. So, und dann kann ich initiierte Spannung ausrechnen, die entsprechend, geklauten Bilder, die in der zweiten Leiterschleife induziert wird, also die Phi 2 nach dt ist eben dann die Fläche der zweiten Leiterschleife mal die I nach dt. Und dieser Koeffizient, den A2, den nennt man auch M2,1. Das heißt, eine Flussänderung in der Leiterschleife 2 erzeugt dort eine Spannung U2, die proportional zur Stromänderung in der Schleife U1 ist. Und diese Größe M 2,1 nennt man die Gegeninduktivität und die ist genauso groß wie die Gegeninduktivität von der Leiterschleife 1 bezogen auf Leiterschleife 2. Ja, also in beide Richtungen geht diese Gegeninduktivität. Man kann eben für das System jeweils eine Gegeninduktivität definieren, wobei M2,1 gleich M1,2 ist. So. Eine wichtige Anwendung dieser Gegeninduktivität kennen Sie. Das sind nämlich Transformatoren oder Trafos. Vom Prinzip Netzteile. Und was ist das eigentlich? Das kommt erst später. Ich kann aber schon mal sagen, dass Transformatoren vom Prinzip aus solchen Leiterschleifen bestehen. Natürlich nicht so trivial, dass man hier einfach zwei Leiterschleifen hat, sondern das Ganze ist ein bisschen komplizierter. Das Ganze ist so, dass man eine Spule hat, was ja vom Prinzip einfach mehrere Leiterschleifen hintereinander ist. Und dann hat man hier eine Wechselspannung. Das heißt, der Strom wechselt ständig sein Vorzeichen. Das heißt, der magnetische Fluss ändert sich ständig, ja, weil der Strom ständig in verschiedene Richtungen fließt. Dann haben wir eine zweite Leiterschleife oder eine Spule, besser gesagt. Und das Magnetfeld sieht ja zum einen Zeitpunkt so aus. So, und jetzt macht man das mal so geschickt, dass das Magnetfeld hier reingeht. Das heißt, diese Spule hier, die in keinem Kontakt zu dieser hier steht, spürt jetzt dieses zeitlich variable Magnetfeld von der ersten Spule und wird deshalb hier eine Spannung induzieren. Das heißt, da hinten kommt auch eine Wechselspannung raus. Mit der gleichen Frequenz. Aber die induzierte Spannung ist eine andere als hier. Je weniger Leiterschleifen hier sind oder je weniger Windungen diese Spule hat, desto kleiner wird diese Wechselspannung sein. Und so kann man in dem Fall, wenn man also von einer Spule von hoher Windungszahl auf eine mit niedriger Windungszahl übergeht, die Spannung heruntertransformieren. Ja, irgendwie muss man die 83.000 Volt von Hochspannungsleitung auf die 230 Volt bringen. Genau so. Und umgekehrt, beim Kraftwerk kommen typischerweise so ein paar 10 Kilovolt, ein paar 10.000 Volt an Spannung raus. Und die muss ich jetzt hochtransformieren auf 380.000 Volt. Dann macht man das umgekehrt. Ja, dann ist die zweite Leiterschleife oder die zweite Spule hat mehr Windung als die erste. So. Ja, und wie ich eben schon angedeutet habe, werden also Induktivitäten eine große Rolle noch spielen bei Einschalt- und Abschaltvorgängen. Das heißt, wir werden uns dann beschäftigen, zum Beispiel mit solchen Dingen. Wir haben einen Widerstand. Wir haben eine Spule. Und wir haben eine Spannungsquelle. Und einen Schalter. Und die Frage ist, was passiert, wenn ich diesen Schalter schließe? Wenn die Spule nicht da wäre, dann würde einfach der Strom fließen. Ja? Da wird einfach I gleich U durch R als Strom da sein. Und die Spannung, die hier abfällt, wäre einfach U. Dadurch, dass hier eine Spule da ist, die sich dieser Änderung entgegensetzt, wenn der Strom ansteigt, geht es nicht so einfach. Wir werden sehen, dass dann das so aussieht, aber das werden wir dann herleiten, dass das so aussieht, dass der Strom in diesem Schaltkreis eben nicht einfach nach oben schnellt, sondern dass der so anwächst. Wir haben bei Kapazitäten gesehen, dass Kapazitäten Ladungsspeicher sind und damit auch Energiespeicher. Und so ähnlich ist es auch bei Induktivitäten. Und jetzt müssen wir dürfen unsere Kirchhoffschen Regeln jetzt anwenden. Die werden Sie übrigens die nächsten 2 bis 3 Stunden dann noch sehr beschäftigen. Und die werden uns noch gute Dienste leisten. Und zwar haben wir einen ganz einfachen Schaltkreis, da ist nicht mal ein Widerstand drin, ja, es ist einfach wirklich nur eine Spule und eine Batteriespannung. Und wenn wir jetzt einen Gleichstromfall einfach nur haben und die Zeit ist lang genug nach dem Einschalten, ja, das heißt, wir sind bei der Kurve hier ganz weit rechts, dann ist dI nach dT 0, ja, das heißt, es gibt keine Stromänderung mehr. Und das heißt, es passiert eigentlich nichts weiter. Dann haben wir das Gleiche, als ob da einfach das Gleiche ohne Spule wäre. Wenn dagegen der Strom sich entsprechend ändert, dann haben wir eben diese, aufgrund der Gegeninduktivität, eine Induktionsspannung. Und dann gilt die Maschenregel. Die Summe aller Spannungen ist 0 in einer Masche. Ja, das ist ja offensichtlich eine Masche. Sodass wir schreiben können, die eine Spannung ist natürlich die Batteriespannung. Und die andere Spannung ist die Spannung, die geliefert wird aufgrund von der Induktion. Ja, und das wissen wir ja, das ist eben L mal dI nach dT. Ja. So. Dann wissen wir, dass wir, um Ladungen in diesem Stromkreis gegen eine Potentialdifferenz zu verschieben, Energie brauchen. Ja, weil Spannung ist ja Ladung, ist Energie pro Ladung. Und die Gesamtarbeit, die verrichtet werden muss, ist dann das Integral U dQ. Und jetzt kann man jetzt den Zusammenhang so erkennen, den wir eh schon kennen, nämlich I ist also die Änderung der Ladung mit der Zeit. Das heißt, dQ ist I dt. Und das können wir jetzt hier oben einsetzen. Ja? Also wir haben für U jetzt einfach geschrieben L mal die I nach dt und für dq schreiben wir I dt. So, und dann steht hier drin L mal I dI, darüber das Integral. So, und das ist natürlich ein einfaches Integral, das ist wie Integral x dx. Und dann kriegen Sie halt raus, dass die gespeicherte Energie einer Spule oder generell einer Induktivität 1/2 L I Quadrat ist. Das heißt, so gesehen ist die gespeicherte Energie, ich sage es jetzt mal halb richtig, in den Strömen gespeichert. Das stimmt natürlich nicht wirklich, in Wirklichkeit ist natürlich das Magnetfeld, in dem die Energie gespeichert ist. Aber Sie kennen jetzt durchaus gewisse Parallelen, ich hoffe, die kommen, genau, zwischen dem Kondensator und der Induktivität. Ja, bei der Induktivität, also 1/2 Li Quadrat, und beim Kondensator ist es eben 1/2 Cu Quadrat. Ja? Gleiche mathematische Struktur. Beim Kondensator, wo Ladungen gespeichert werden, ist es eben proportional zur Spannung zum Quadrat. Und da, wo Ströme fließen und Magnetfelder gespeichert werden, ist es eben proportional zu I Quadrat. Und die jeweiligen Proportionalitätskonstanten sind eben C und L. So, wie groß ist jetzt so eine Induktivität oder die Energie der Induktivität? Dazu betrachten wir wieder eine Spule der Länge x mit dem Querschnitt a mit n Windungen. Und die Induktivität kennen wir ja schon, die haben wir eben schon gesehen. Und für die gespeicherte Energie können wir dann einfach hier einsetzen das L, ja, von da oben. Bekommen den Ausdruck hier. Das I, das können wir uns aus dem Magnetfeld gewinnen, weil wir haben ja auch schon die Formel für das Magnetfeld von der langen Spule. Das war ja direkt proportional zum Strom. Also können wir das Ganze nach I auflösen. Und wenn wir das machen, ja, das war ja nochmal das Magnetfeld, und das können wir nach I auflösen, dann setzen wir das da ein und bekommen diesen Ausdruck. Und den hier, das ist er dann, ja, wo alles eingesetzt ist. Da kann man noch was kürzen, genau, das Quadrat hier geht mit dem x da weg, das n Quadrat geht hier raus und dann bleibt hier noch stehen, 1 durch, ach, μ0 geht noch raus hier mit dem Quadrat hier, dann bleibt 1 durch 2 μ0 mal b Quadrat mal a und ein x bleibt noch übrig. So, dieses a mal x habe ich schon mal in Klammern gesetzt, weil man das nochmal zusammenfassen kann, unter der Annahme, dass das Magnetfeld vorwiegend auf dem Spuleninnenraum konzentriert ist, was für eine sehr lange Spule der Fall ist, entspricht das dem Volumen, in dem das Magnetfeld vorhanden ist. Ja? So, und dann steht also da, dass die gespeicherte Energie vom Prinzip nichts anderes ist als das Volumen mal das Quadrat vom Magnetfeld innerhalb dieses Volumens. Und sowas kennen wir auch schon vom elektrischen Feld, ja, da haben wir auch gesehen, dass da entsprechend das sowas ist wie V mal E Quadrat. Also sollten Sie sich merken, Energien innerhalb von Feldern steigen immer quadratisch an und proportional zum Volumen. Allerdings gilt es natürlich mit diesem V so einfach nur in diesem Fall, wo man annimmt, dass das Magnetfeld auf dem spulenden Innenraum konzentriert ist und homogen. Wenn es nicht homogen natürlich ist, dann muss man das integrieren über das Volumen. Ja? So. Und hier nochmal das gleiche für das elektrische Feld. Eben 1/2 Epsilon 0 mal das Integral E Quadrat dV. Also eine sehr symmetrische Angelegenheit, zumindest bezüglich der Mathematik. So. Dann schauen wir mal, wie groß die Energien sein können, die in solchen Induktivitäten gespeichert sind. Wir betrachten mal einen Magneten. Und das ist jetzt kein akademisches Beispiel, ja, wie die meisten Übungsaufgaben, sondern das ist jetzt eine reale Spule, die existiert. Und zwar gegeben sei ein Feld von 4 Tesla, also das ist schon ganz ordentlich. Und die Spule hat eine Länge von, naja, immerhin 13 Metern. Also das ist keine Spule hier, so für die Hosentasche. Radius von 3 Meter. Und das ist ein Solenoid. Ja? Das heißt, das ist vom Prinzip ist es sowas wie eine lange, gerade Spule mit vielen Windungen. Und ja, jetzt bin ich gerade aus dem Konzept gebracht. Ja, genau, also, wir wollen also jetzt das Volumen, ist natürlich einfach, die Länge mal die Fläche, Pi r Quadrat, und dann setzen wir einfach die Werte ein, und da kommt raus, dass die gespeicherte Energie dieser Spule 750 Megajoule beträgt. Ja? So, und das ist eine ganze Menge, 750 Megajoule. Das entspricht nämlich ungefähr dem Brennwert von 25 Kilogramm Steinkohle. Jetzt sagen Sie vielleicht, naja, 25 Kilo Steinkohle, das ist ja mal ein halber Tank voll am Auto. Nur, so eine Spule kann natürlich auch das Magnetfeld mal verlieren. Ja, denn diese Spule ist keine gewöhnliche Spule, in der einfach ein Strom von außen getrieben wird, sondern das ist eine sogenannte supraleitende Spule. Die wird also auf minus 269 Grad abgekühlt. Und dann fließt der Strom da drin verlustfrei. Es kann nun seltene Ereignisse geben, dass diese Spule, dass diese Superleitung, dieses Phänomen der Superleitung unterbrochen ist oder zusammenbricht. Und dann wird die Spule normalleitend. Dann hat plötzlich die ganzen Verluste. Die Folge ist, dass diese Energie innerhalb von der Größenordnung einer Sekunde verschwindet in dieser Spule. Die wird dissipiert. Und wenn also 750 Megajoule innerhalb einer Sekunde dissipiert werden, heißt es, Sie haben für eine Sekunde dieser Spule eine Leistung von 750 Megawatt. Ja. Das ist also die Leistung von einem mittleren Kohlekraftwerk für eine Sekunde. Und anders ausgedrückt, wenn Sie jetzt 25 Kilogramm Steinkohle innerhalb von einer Sekunde verbrennen würden, ja, dann würde die Sache nämlich auch ganz anders und beeindruckender aussehen. So, das ist die Spule. Haben natürlich Physiker gekauft, die Spule. Ja. Die steht nämlich am CMS, dem sogenannten Compact Muon Solenoid, am LHC. Den hatte ich ja schon mal erwähnt, das ist der große Beschleuniger am CERN. Und das ist die zentrale Spule von eines der Experimente dort, die dort verbaut sind. Da gibt es 4 Stück. Und die eigentliche Spule ist also, wie gesagt, so eine Zylinderschale, oder der Zylindermantel eigentlich. Ja. Der Strom fließt dann so rum und das Magnetfeld geht eben wie bei einer langen Spule so da durch. So. Und wenn die Spule dann verbaut ist, sieht das Ganze so aus. Das heißt, das ist das zusammengebaute Experiment. Ja, von der Spule selbst sieht man noch relativ wenig dann. Die Spule selbst, die sitzt dann hier drin. Das ist die Spule. Der Rest drumherum ist noch wesentlich größer, wiegt ungefähr 15.000 Tonnen und dient eigentlich nur dazu, naja, nur ist übertrieben, aber um Teilchenspuren und Teilchen zu identifizieren, die bei diesen Teilchenkollisionen entstehen. Ja? So. Okay. So, jetzt haben wir das Thema Induktion mal soweit abgeschlossen. Das könnte ich dann am Wochenende nochmal anschauen. Am Sonntag, in der Sonne. Wir haben damit die ersten zeitabhängigen Phänomene bereits untersucht. Jetzt wollen wir uns in die Elektrodynamik wirklich wagen. Das wird das größte Kapitel der Vorlesung werden. Die Elektrodynamik wird uns irgendwann bis hin zum Licht führen, was eigentlich Licht ist, und damit zur Optik. Und Zunächst einmal wollen wir in dem ersten Teil jetzt dieses Blocks uns mit zeitabhängigen Strömen und Spannungen auseinandersetzen, weil bisher haben wir ja einfach nur gesagt, es verändert sich irgendwie der Fluss, ja, der sich langsam verändert oder ob da auch zum Beispiel der Strom gar nicht zeitlich variabel spielt, gar keine Rolle. Jetzt geht es wirklich darum, wie schnell sich was verändert. Und bei diesen zeitlich variablen Problemen, da gibt es jetzt zwei grundsätzliche Arten. Nämlich das eine sind eben die eben schon erwähnten Einschaltvorgänge, wo Sie eben zum Beispiel ein System haben aus einer Spannungsquelle, einem Widerstand und einer Spule. Hier könnte aber auch eine Kapazität sitzen. Und am Anfang fließt hier entsprechend kein Strom durch oder bei der Kapazität haben Sie keine Ladung auf den Platten. Dann schließen Sie den Schalter. Wir haben eine Spannungsdifferenz aufgrund der Batteriespannung und dann beginnt der Strom zu fließen. Und wenn der Kondensator voll ist, dann kann natürlich kein Strom mehr fließen, klar. Und umgekehrt ist der Strom am Anfang eben sehr klein bei der Induktivität, weil die Spule sich wehrt gegen die Flussänderung hier. Und diese Einschaltvorgänge und danach Ausschaltvorgänge werden wir dann näher untersuchen. Die zweite Sache, die wir untersuchen werden, ist der Wechselstrom. Der hat ja auch durchaus eine praktische Bedeutung bei uns herum. Und da werden wir uns dann also auch mit, vor allem mit periodischen Vorgängen nochmal beschäftigen. Ja, weil, das kann ich nicht mal kurz erwähnen zumindest, mein Gleichstrom wäre natürlich sowas. Ja? Also hier ist die Stromstärke oder sagen wir mal die Spannung da oben hinschreiben, ja? Gegen die Zeit. Dann habe ich also bei Gleichstrom habe ich eine konstante Spannung einfach, passiert nichts. Und wenn ich jetzt einen Wechselstrom habe, dann heißt es, die Spannung und damit auch der Strom hängen irgendwie von der Zeit ab. Die können natürlich jetzt vielfältigerweise von der Zeit abhängen. Was man in der Regel dann hat, ist dann sowas. Ja, es könnte aber auch so aussehen, ja. Ja, und das ist allerdings der Fall, der technisch am interessantesten ist, den kann man am leichtesten erzeugen und auch am leichtesten rechnen. Ja, das heißt, irgendeine trigonometrische Funktion, Kosinus oder Sinus, und weil es eben so schön einfach ist, mit E-Funktionen zu rechnen, werden wir das auch zum Teil zumindest mit E-Funktionen hier beschreiben, weil es, wie gesagt, viel, viel einfacher ist. Ja, das sind einfach mal zwei Beispiele von Schaltkreisen, die wir dann untersuchen werden. Eben zum einen, dass wir einen Widerstand und eine Kapazität haben und schauen, was passiert, wenn wir den Schalter hier schließen. Das ist ein sogenanntes RC-Glied. Und das werden wir auch noch untersuchen, nämlich was passiert, wenn wir eine Spule, einen Kondensator und einen Widerstand haben in einem solchen Kreis und das Ganze mit einer Wechselspannung antreiben. Und das ist eine sehr interessante Sache. Das ist eine Elektrodynamik, kann man das analytisch komplett durchrechnen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel. Es ist zwar ein bisschen Rechnerei, aber man kann die ganzen grundlegenden Konzepte für weiterführende Dinge hieran studieren. Und es ist interessant und erstmal nicht klar, wie sich dieses System verhält. Ja? Denn Wechselstrom heißt hier, der Strom oder die Spannung wechselt ständig die Richtung. Wenn wir wenig Strom haben, also gerade um den Nullpunkt herum sind, dann fließt erstmal auch wenig Strom, aber die Stromänderung ist groß. Das heißt, an dem Punkt will die Spule möglichst sich dagegen wehren. Andererseits würde der Kondensator, da würde gerne viel Ladung drauf fließen, weil noch gar keine Ladung drauf ist. Und wie sich das miteinander verhält, ja, da gibt es sehr viele interessante Phänomene. So. Okay, dann fangen wir mal an mit einem RC-Glied oder Schaltkreis. Haben wir schon gesehen. Und jetzt die Frage, was passiert, wenn der Schalter geschlossen wird? Es befindet sich zu dem Zeitpunkt noch keine Ladung auf dem Kondensator. So. Wir brauchen jetzt die Zusammenhänge zwischen dem Strom, der in dem Schaltkreis fließt, der Ladung auf dem Kondensator, der Spannung am Kondensator, das ohmsche Gesetz und die Kirchhoffschen Regeln. Und das ist alles miteinander verknüpft jetzt. So, also fangen wir mal an. Es wird auf jeden Fall am ohmschen Widerstand gemäß dem ohmschen Gesetz einen Spannungsabfall geben. U R gleich R mal I, ja? URI, ein ohmsches Gesetz. Ich habe das hier nur R als Index genommen, weil das die Spannung ist, die am Widerstand R abfällt. So, wir haben aber noch eine zweite Spannung, nämlich die Spannung am Kondensator. Wir wissen ja, Q gleich C mal U, also U, C, das heißt die Spannung am Kondensator C, ist gleich Q durch C. So, diese beiden Spannungen in der Summe müssen so groß sein wie die Batteriespannung. Maschenregel. So. Okay. Dann setzen wir für UR das R mal I ein und für das UC Q durch C. So. Dann ist es so, dass das I und die Ladung auf dem Kondensator werden natürlich von der Zeit abhängen. Ja? Funktion der Zeit. Weil gerade das wollen wir untersuchen. Okay. Und dann machen wir Folgendes. Das ist ein kleiner Trick, den man dann macht bei sowas. Wir leiten jetzt diese Gleichung nach der Zeit ab. So. Dann kommt das hier raus. Warum? Warum steht hier jetzt ein 0? Das liegt einfach daran, die Batteriespannung ist ja konstant. Wenn ich eine Konstante nach einer Zeit ableite, ist die 0. Ja? So, dann muss ich das hier nach der Zeit ableiten. Das R ist natürlich auch konstant. Also bleibt hier R mal dI nach dt stehen. Und wenn ich das hier nach der Zeit ableite, bekomme ich dQ nach dt mal 1 durch C. So, dQ nach dt ist aber nichts anderes als I. Ja? Also haben wir das schon mal so vereinfacht. Wir haben jetzt offensichtlich eine Gleichung, in der eine Funktion drin steht, nämlich der Strom I von t und dessen Ableitung. So, und die Aufgabe ist es nun, eine Lösung für diese Gleichung zu finden. Das heißt, eine Funktion zu finden, die diese Gleichung für alle Zeiten erfüllt. Das ist das gleiche Problem vom Prinzip, wie wenn Sie eine Gleichung mit einer Unbekannten hätten und suchen das x, sodass die Gleichung eben erfüllt ist für alle x. Die möglich sind, zumindest. Und eine Gleichung eben, die eine Funktion enthält und deren Ableitungen, die heißt Differentialgleichung. Wer kennt den Begriff nicht? Wer kennt ihn? Und der Rest weiß es nicht, ob er es kennt. Okay. So, Differentialgleichungen sind ein relativ schwieriges Thema. Fast das gesamte Gebäude der Physik baut aus Differentialgleichungen auf, sowohl die klassische als auch die moderne Physik. Und weil es so wichtig ist und weil wir das jetzt ziemlich oft noch brauchen werden, gibt es einen ganz kleinen Exkurs, also wirklich sagt nur, Sie müssen keine Differentialgleichung lösen in Ihrem Leben wahrscheinlich mehr, außer Sie ändern doch noch Ihr Studienfach. Wobei ich sagen muss, auch als Biologe oder sonstiger Naturwissenschaftler kommt man in den Genuss von Differentialgleichungen, zumindest wenn man in der Forschung bleibt. Ja, aus der Vorlesung 1 kennen Sie ja schon eine Gleichung wie Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Ja, so, die Beschleunigung ist aber nichts anderes als die Änderung der Geschwindigkeit mit der Zeit. Und die Geschwindigkeit ist ja die Änderung des Ortes mit der Zeit, also ist die Beschleunigung die zweite Ableitung des Ortes nach der Zeit. Das heißt, vom Prinzip ist das eine Differentialgleichung. Höchst einfach, einfacher geht es kaum noch. Weil hier steht die Funktion als Ableitung drin, nämlich der Weg. Und die Aufgabe, diese Gleichung zu lösen, ist einfach, die Orte zu finden, die diese Gleichung erfüllen für alle Zeiten. Und da gibt es Methoden für. Also die einfache Gleichung, die kann man einfach integrieren zweimal. So, Kraft von der Feder, kennen Sie auch, F gleich minus Kx. Und da kommt eine bisschen kompliziertere Differentialgleichung raus. Wir haben jetzt einfach das Kx auf die andere Seite gebracht. Die Kraft geschrieben als Masse mal Beschleunigung oder gleich als Masse mal zweite Ableitung des Weges nach der Zeit. Jetzt sehen Sie wirklich schon, dass hier also schon ein x und hier eine Ableitung von x drin steht. Dann teilen wir das Ganze noch durch m. Dann steht hier k durch m mal x plus die zweite Ableitung des Weges nach der Zeit. Und jetzt kann man noch eine Größe definieren, die heißt k durch m, nennt man Omega Quadrat. Das sollten Sie eigentlich alles wissen. Dann steht hier Omega Quadrat x plus die 2x nach der t Quadrat gleich 0. Und das ist die Differentialgleichung oder auch Bewegungsgleichung für einen harmonischen Oszillator. Und die wird eben gelöst durch diese Gleichung. Es gibt übrigens noch viel mehr Lösungen für diese Gleichung. Ja, das heißt nicht immer, dass es nur eine Lösung geben muss. Aber man kann so zeigen, dass diese Lösung A mal Kosinus von Omega T eine Lösung ist. Ja, und wie kriegt man das raus? Naja, wir setzen es einfach ein in die Gleichung und schauen, ob da Blödsinn rauskommt oder was Sinnvolles. Ja, dann setzen wir also ein. Die Gleichung lautet ja eben Omega Quadrat mal x plus d2x nach dt Quadrat. Das heißt, hier steht jetzt das x, was wir hier oben angenommen haben, und hier nochmal, ja. So, hier passiert erstmal nichts weiter. Und jetzt müssen wir einfach diesen Ausdruck nach der Zeit ableiten, zweimal. Wenn wir den einmal nach der Zeit ableiten, kommt ein Minus rein, weil die Ableitung vom Kosinus ist Minus Sinus. Deswegen ein Minus und hier ein Sinus. Und dann müssen wir noch die innere Ableitung bilden, abgeleitet Omega T nach der Zeit. Dann bleibt ein Omega übrig, was vorkommt hier. Das gleiche mache ich nochmal. Wenn ich das nochmal nach der Zeit ableite, bekomme ich nochmal ein Omega natürlich von der inneren Ableitung, deswegen Omega Quadrat. Die Ableitung von Sinus ist Cosinus, kein neues Minus mehr, deswegen bleibt das alte Minus hier stehen. So, und siehe da, da steht auf beiden Seiten das gleiche, da steht das x minus oder y minus y gleich 0. Soll auch gleich 0 sein, also scheint diese Lösung offensichtlich wirklich eine Lösung dieser Differentialgleichung zu sein. Okay, und den Rest, den tun wir uns dann morgen an.